Jesus lehrt uns zu beten in diesem Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und vielleicht ist das die erste Botschaft des Himmels für uns. Es gibt diesen guten Willen Gottes für mein Leben. Es gibt einen guten Willen Gottes über meinem und deinem Leben. Und das Abenteuer, in das Jesus uns mitnehmen möchte, ist, dass dieser gute Wille in meinem Leben Wirklichkeit wird. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich finde es toll, dass wir mit diesem Jahresthema 2016 heute auch gestartet sind. My next step, mit Jesus weitergehen. Was ist der nächste Schritt, den Jesus mit mir gehen möchte, damit dieser gute Wille Gottes nicht nur im Himmel besteht, sondern auf der Erde Wirklichkeit wird? Der Himmel ist dieser Ort, wo Gottes Wille vollständig geschieht. Und wenn dieser Wille Gottes auch in meinem Leben Wirklichkeit wird, in meiner Umgebung Wirklichkeit wird, dann bedeutet das, ein Stück vom Himmel findet hier schon auf der Erde statt. Und das ist das Programm von Jesus gewesen, wenn er gesprochen hat von diesem Reich der Himmel, wie das Matthäusevangelium das nennt. Das kann man auch so verstehen. Ein Stück vom Himmel findet hier schon auf der Erde statt, wenn sich Gottes Wille verwirklicht. Und da kann man auch noch eine Stufe tiefer gehen und das noch tiefer verstehen, wenn man auf Jesus selber guckt. Jesus selbst hat von sich einmal gesagt, im Johannesevangelium zu seinen Jüngern, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Da lebe ich von. Und Jesus hat das durchgehalten in seinem Leben, bis zum letzten und schwierigsten Punkt, als er vor dem Kreuz zu seinem Vater gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Im Hebräerbrief wird einmal über Jesus gesagt, über seine Berufung, über das Gespräch, das Jesus mit seinem Vater schon vor aller Zeit darüber hatte. Da sagt Jesus, ich komme, um deinen Willen zu tun. Ich gehe in diese Leiblichkeit, in diesen Körper hinein, um deinen Willen zu tun. Jesus ist der Mensch, in dem sich Gottes Wille vollständig verwirklicht hat. Das heißt dann aber auch, wo Jesus ist, da ist der Himmel. Wo Jesus ist, da wird das Wirklichkeit, wie im Himmel, so auf Erden. Wo Jesus ist, ist der Himmel selbst. Einmal sagt Jesus zu Nathanael, der als Jünger zu ihm kam, ihr werdet von jetzt ab die Engel Gottes hinauf und hinniedersteigen sehen. Das bedeutet, Jesus war mit dieser Wirklichkeit des Himmels immer unterwegs. Und deswegen ist dieses wie im Himmel, so auf Erden und der Himmel in unserem Leben nicht in erster Linie die Frage von Befolgung von Geboten, sondern eine Beziehungsfrage. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist der Himmel auf Erden. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das hat etwas mit dem Willen Gottes zu tun. So wird er mein Wort halten. Aber tiefer dahinter steht die Frage der Beziehung. Wenn jemand mich liebt, so wird mein Vater ihn lieben. Der Himmel kann auf der Erde stattfinden. Und das ist auch der Hintergrund dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Jesus setzt sich in dieser Geschichte auseinander mit frommen Menschen, mit gesetzestreuen Menschen in ihrem eigenen Verständnis, mit Pharisäern. Und er hält ihnen vor, dass sie das im Tiefsten nicht sind, dass sie im Tiefsten nicht in diesem Willen Gottes unterwegs sind. Sie sind geldliebend, heißt es am Anfang dieses Kapitels. Er sieht die Pharisäer und er weiß, sie sind geldliebend. Und er weiß, dass das dem im Wege steht, im Willen Gottes zu leben. Und deswegen lädt er sie ein in dieses andere Reich Gottes. Er sagt zu ihnen, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes und von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder versucht, mit aller Macht hereinzukommen. Das ist auch so ein Rätselwort, das ganz dicht an diesem Wort von der engen Pforte liegt. Es ist nicht selbstverständlich, in dieses Reich hineinzukommen. In den Briefen heißt es an einer Stelle, wir sind gerettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das Reich der Himmel. Das ist der Himmel, der hier schon auf der Erde stattfinden kann. Jeder weiß, dass die Hölle schon auf der Erde stattfinden kann und an vielen Stellen auch stattfindet, Beziehungshöllen, auch andere Höllen. Wenn wir uns in dieser Welt am Anfang des Jahres 2016 umgucken, ist uns das noch viel deutlicher als sonst. Die Hölle findet auch schon auf der Erde statt. Menschen erleben das. Und Jesus möchte dem mit uns gemeinsam seinen Himmel entgegensetzen, der schon hier auf der Erde stattfinden kann. Und als Christ lebst du immer in dieser Spannung, wie im Himmel, so auf Erden. Du lebst immer mit beidem. Und es hat immer Tendenzen gegeben, das in die eine oder andere Richtung aufzulösen. Früher vielleicht mehr so, dass man die Erde ganz vergessen wollte und sich nur noch aufs Jenseits konzentriert hat, als reine Jenseitsvertröstung. Und das funktioniert nicht. Dann wird das Leben als Christ nie ein echtes und nie ein durchdringendes Leben auf dieser Erde sein. Heute ist, glaube ich, die Christenheit eher in der Gefahr, es in die andere Richtung aufzulösen und den Himmel so ein bisschen ins Reich der Legende zu verweisen und auch zu vergessen. Und dann werden wir feststellen, dass auch das, was wir auf dieser Erde tun, seine Nachhaltigkeit und seine Bedeutung verliert. Erst wenn wir beides haben, leben wir in der Spannung, in der Jesus auch selbst gelebt hat. Was wir hier machen, was wir hier erleben mit Jesus, was in deinem Leben mit Jesus passiert, ist wichtig, ist wesentlich, ist nicht sinnlos, weil es vorausweist auf das, was Gott einmal vollkommen tun wird. Und das kann uns die Kraft geben, dieses Leben auf dieser Erde immer neu anzugehen und den Himmel auf der Erde nach und nach mitzuverbreiten, so wie Jesus das angefangen hat. Wie im Himmel, so auf Erden. Und jetzt möchte ich gerne auf die nächste Folie gehen. Ich probiere es auch mal selbst. Vielleicht kannst du einmal weiterklicken, ich krieg's gerade nicht hin. Du probierst es einfach mal weiter, ansonsten ist es auch nicht ganz so schlimm. Also ich hätte gerne die zweite Folie. Jetzt möchte ich mit euch auf die Geschichte nochmal in dieser Perspektive blicken. Und dann wissen wir gleich, auch diese Geschichte erzählt Jesus ja nicht in erster Linie, weil es ihm um den Himmel geht. Dankeschön. Er möchte uns ja etwas ganz Wichtiges für diese Erde sagen. Diese Geschichte vom reichen Mann und vom Lazarus handelt vom Himmel, aber Jesus blickt mit dieser Geschichte durch den Himmel auf unsere Erde und auf die ganz konkrete Situation, die er auch damals vor sich hatte. Der reiche Mann lebt sein Leben alle Tage herrlich und in Freuden. Er kleidet sich in die damals luxuriösesten Materialien, Purpur und feine Leinwand. Die Ausleger haben darüber nachgedacht, was ist ihm eigentlich vorzuwerfen? In der Geschichte wird gar nicht ganz genau gesagt, was er falsch gemacht hat. Es wird einfach festgestellt und manche Ausleger sagen, naja, vielleicht war es in erster Linie seine totale Gedankenlosigkeit und Sorglosigkeit, dass ihn das gar nicht berührt hat. Er hat dem Lazarus im Grunde gar nichts angetan, das steht hier auch gar nicht, aber irgendwie hat es ihn auch nicht erreicht und nicht berührt. Als er stirbt, erwacht er im Hades. Und auf der anderen Seite steht dieser arme Mann, der am Tor liegt, der sich von den Abfällen ernähren möchte, der Wunden hat, die von den Hunden geleckt werden, unreine Tiere nach damaligem Verständnis. Und als er stirbt, wird er von den Engeln Gottes in Abrahams Schoß getragen. Es ist ja eine schwierige Frage, was können wir aus dieser Geschichte darüber lernen, wie das Jenseits aussieht? Das fängt schon damit an, dass diese Geschichte zum Teil ein Gleichnis ist, zum Teil aber vielleicht auch eine Geschichte. Man weiß nicht ganz genau, was ist hier bildlich, was ist hier buchstäblich gemeint. Ich habe heute Morgen mit meinem Sohn kurz darüber gesprochen und er sagte dann, naja, das ist ja ein Gleichnis. Aber andererseits steht ja hier auch ein Name, Lazarus. Das klingt dann wieder so, als wenn es doch eine tatsächliche Person wäre. Andererseits ist ganz deutlich, wenn hier von Abraham die Rede ist, dann erwartet niemand hier im Raum, dass er, wenn er jetzt im Himmel ankommt, in Abrahams Schoß sitzt. Das ist vielleicht auch eine verhüllende Sprechweise. In der damaligen Welt sprach man den Namen Gottes im Judentum nicht gerne aus und setzte anderes an die Stelle, sodass hier vielleicht auch Abraham für Gott steht. Auch mit dieser Kluft, die dazwischen ist. Manchmal ist es hilfreich zu wissen, in welchem Zusammenhang hat man damals gedacht. Und was Jesus hier als jenseitige Welt schildert, ist im Großen und Ganzen das, was auch damals so die allgemeine Erwartung war. Und dann ist es immer besonders spannend, darauf zu achten, was ist anders? Wo bürstet Jesus die normale Erwartung gegen den Strich? Und das, was anders ist, ist ganz entscheidend, dass der Reiche im Hades landet und der Arme im Schoß Abrahams. Das widersprach dem damaligen Verständnis, weil Reichtum als Zeichen des Segens Gottes aufgefasst wurde und Armut als das Gegenteil. Und darin liegt auch der Kern dessen, was Jesus hier mit dieser Geschichte transportiert. Der Reiche landet nicht im Schoß Abrahams, der Arme sitzt in Abrahams Schoß. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn wir uns von dieser Geschichte auch ganz offen fragen lassen, was das für uns bedeutet. Jesus hat diese Geschichte Menschen erzählt, denen er vorwarf, dass sie geldliebend waren, denen er abspürte, dass sich in ihrem Leben der Wille Gottes nicht verwirklichte. Das, was das Gesetz und die Propheten sagen, weil sie sich nicht um das gekümmert haben, was andere Menschen betrifft. Und für uns ist das heute ja viel greifbarer, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, wenn man die Geschichte jetzt nochmal so im Licht auch unserer aktuellen Situation liest. Auch wenn man hier dann liest, dass der Arme am Tor des Reichen lag. Und wir ringen ja gerade gemeinsam in diesem Land um die Frage, wie wir damit umgehen, dass Menschen an den Toren sind. Wie weit können wir sie aufmachen? Müssen wir sie wieder zumachen? Und ich will das hier heute überhaupt nicht beantworten und auch überhaupt nicht vereinfachen. Aber die Geschichte fordert uns an dieser Stelle heraus und fragt uns, wie sehr uns das betrifft. Wenn Jesus hier so deutlich auf das Mose und die Propheten Bezug nimmt und das auch dem reichen Mann am Ende nochmal deutlich gesagt wird, dann deswegen, weil die ganzen Mosebücher und die Propheten viel davon handeln, dass die Armen im Blick bleiben müssen. Und dann geht es am Ende hier auch nicht um eine Werkgerechtigkeit, je mehr Spenden du auf irgendein Konto überwiesen hast oder je mehr du dich für arme Menschen eingesetzt hast, desto sicherer kannst du sein, am Ende im Himmel zu landen, sondern es geht im Tiefsten um meine Haltung zu diesem Willen Gottes und damit um meine Haltung zu diesem Jesus selbst. Und mehr möchte ich dazu eigentlich für uns heute auch gar nicht sagen, als dass wir diese Botschaft vielleicht nochmal mit auch in unser Leben reinnehmen und uns fragen, wie eng sind wir in Verbindung mit dem, was Gottes Wille ist, der nicht nur im Himmel geschehen soll, sondern auch hier auf der Erde. Und ich bin dankbar, dass viele sich hier auch ganz praktisch an dieser Stelle einsetzen und dass die Steffi vorhin auch nochmal dazu aufgerufen hat. Der Himmel stellt uns diese Frage. Und dann möchte ich mit euch zum Schluss, nachdem wir jetzt auf diesen reichen Mann geguckt haben, von dem die Geschichte auch im Wesentlichen handelt, wenn man es genau liest, auch noch einmal auf Lazarus gucken und auf das gucken, was der Himmel in dieser Lazarus-Perspektive bedeutet. Und da ist mir dieser eine Satz wichtig, den Abraham sagt zu dem reichen Mann: Lazarus wird hier getröstet. Lazarus sitzt im Schoß Abrahams und Lazarus sagt, er wird hier getröstet. Ein ganz, ganz starkes Bild. Und es gibt so viel Schreckliches, so viel Leid, was Menschen erleben müssen, so viel Schwierigkeiten, durch die Menschen gehen, äußere Dinge, die man sieht, innere Dinge, die man vielleicht gar nicht so sieht, wo wo man manchmal wirklich sagen muss, da braucht man eigentlich den ganzen Himmel und die ganze Ewigkeit, um da zu trösten. Und wie gut ist es, dass der Herr Jesus diese Perspektive hier aufmacht. Lazarus wird hier getröstet. Ich weiß aber auch, dass manche, wenn sie das hören, jetzt gleich fragen, naja, ist das nicht ein bisschen zu einfach mit dem Trösten? Du wirst dann im Himmel getröstet. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt das ganze Vorangehende schon gehört haben und wissen, es geht nicht darum, nur aufs Jenseits zu vertrösten, sondern das, wovon hier die Rede ist, das hat ganz viel Auswirkung im Hier und Jetzt. Und so ist es auch mit diesem Thema Trost. Es gibt ja in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, auch einen Bibelvers, den die Christenheit sich so insgesamt als Jahreslosung gibt, um das auch nochmal besonders in den Mittelpunkt zu stellen. Und ihr wisst, dass diese Jahreslosung im Jahr 2016 auch von dem Thema Trost handelt. Aus dem Buch Jesaja ist es dieser wunderschöne Vers: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ein mütterliches Bild von Gott, der sagt: Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Wunderschön. Und auch da könnte man fragen: Ja, ist das nicht zu kindlich? Ist das nicht, die Psychologen würden sagen, Rückfall in die Kindheit? Ich will wieder auf Mamas Schoß sitzen und Ei-Ei gemacht bekommen. Ich habe sogar gesehen, dass ein christlicher Verlag jetzt dieses Jahreslosung, ich will dich trösten, wie eine Mutter tröstet, der bringt jetzt schon so Pflasterpackungen raus. Also echte Trostpflaster, wo dann die Jahreslosung nochmal draufgeklebt ist, ist sicher originell, aber stellt natürlich auch diese Frage, ist das denn mehr als ein Trostpflaster und Rückfall in eine Kindlichkeit, die ich mir als Erwachsener vielleicht gar nicht immer erlauben möchte oder auch erlauben sollte? Und dann ist es gut, nochmal zu sehen, was heißt eigentlich Trost im Neuen Testament und auch schon im Alten Testament. Und dann ist die erste Beobachtung, wenn ihr mal eure Bibel durchlest und überall mal nach dem Wort Trost und Trösten sucht, da geht es praktisch nie um Kinder, praktisch immer um Erwachsene. Und natürlich in den Geschichten des Alten Testamentes logisch, vor allen Dingen um Situationen, wo Menschen um einen Verstorbenen trauern. Und dann gibt es immer einen Punkt, sie trauern. Und dann bei David sehen wir das, auch in anderen Geschichten des Alten Testamentes. Da geht diese Trauer zu Ende und dann heißt es, er hatte sich getröstet und dann kann er weitermachen. Irgendwann hat sich David über den Tod von Absalom getröstet und dann kann er weitermachen, dann kann er weitergehen. Und das ganze Buch Hiob handelt ja von einem Menschen, der so viel Leid erlebt, zu dem dann Freunde kommen, die ihn trösten wollen, die ganz falschen Tröster sind. Und ganz am Schluss wird Gott von Hiob selbst getröstet und dann kann er weitergehen. Und das ist vielleicht die Frage, die sich für mich so stellt. Wo brauche ich diese Art von Trost, die mir hilft, in meinem Leben weiterzugehen? Die mir zu dem verhilft, was dieses Jahresthema sagt, dass wir uns jetzt vorgenommen haben, mein Next Step. Ich möchte doch eigentlich mit Jesus weitergehen. Und es kann so sein, dass wenn du weitergehen möchtest, wenn du hier in der Gemeinde die Predigten hörst, die dich herausfordern, die dir sagen, was wichtig ist, dass du merkst, ich kann diesen nächsten Schritt nicht tun. Vielleicht gibt es etwas, wo du noch getröstet werden musst, wo du nochmal eine neue Begegnung mit Gott brauchst. Und es gibt so viele Trostangebote, die dir dieses Leben und diese Welt macht, die alle nicht weiterhelfen. Ich sage jetzt mal, das Einfachste ist Schokolade. Es kann auch helfen, wissen wir alle, ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Also inzwischen ist es ja so, die Kinderärzte, wenn sie den Kindern wehtun müssen, wegen Blut abnehmen oder so, die wissen, vorher ein bisschen Zucker, dann ist das Schmerzempfinden tatsächlich reduziert. Das ist so. Das setzt man auch ein. Und Schokolade ist die gehobene Form davon, für alle, die es schon genießen können. Es ist Trost, ja. Das kann helfen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und das Gleiche gilt für andere Substanzen. Alkohol, Drogen, was auch immer. Und für vieles, vieles andere. Falscher Trost. Kein erwachsener Trost. Kein göttlicher Trost. Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Lohnt sich mal drüber nachzudenken. Was machst du, wenn es dir richtig dreckig geht? Wenn du so richtig frustriert bist? Wonach schreit es dann in dir? Jesus redet hier vom Trost. Lazarus wird hier getröstet. Und wenn wir mit Jesus auf dieses Thema Trost gucken, dann nimmt uns Jesus noch eine Stufe tiefer mit. Und das Wort kennen auch ganz viele von euch aus der Bergpredigt. Die zweite Seligpreisung, mit der Jesus sein gesamtes Programm eröffnet, lautet: Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Da sagt Jesus, es geht nicht nur darum, dass du getröstet wirst, sondern manchmal ist es erstmal wichtig, dass du auch die Trauer spürst, dass du die Trauer auch zulässt. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es gibt eine Trauer, die ist eine Form von Verzweiflung ohne Hoffnung. Das ist ganz sicher keine Trauer, die weiterhilft. Es gibt aber auch so etwas wie göttliche Trauer, wie geistliche Trauer. Trauer aus der Erkenntnis der Wahrheit heraus. Trauer über meine Schuld. Trauer über das, was in dieser Welt passiert. Und das ist genau die Trauer, die dem reichen Mann in dieser Geschichte gefehlt hat. Genau diese Trauer hatte in seinem Leben keinen Platz mehr gefunden. Weder die Trauer über sich selbst, noch die Trauer darüber, wie diese Welt um ihn herum ausgesehen hat. Und Jesus sagt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Im Alten Testament, im Buch Hesekiel, gibt es eine ganz unbekannte Geschichte, eine Gerichtsvision, wo Hesekiel das Gericht ankündigt, damals über die Stadt Jerusalem, der genau auch das vorgehalten wird, sie ist voll des Unrechts. Und da kommen so Gerichtsboten, die durch diese Stadt gehen sollen und das Gericht vollstrecken sollen. Und dann heißt es in Hesekiel 9, dass vorher einigen Menschen in dieser Stadt Jerusalem ein Zeichen auf die Stirn gemacht wird. Und das sind die, die über die Situation weinen und seufzen. Die, die trauern, denen das nicht egal ist. Lazarus wird hier getröstet. Ich habe gesehen, dass dieses Wort trösten hier das gleiche Wort ist, das Jesus auch verwendet, als er im Neuen Testament oder am Ende seines Weges mit den Jüngern zusammensitzt und ihnen sagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Ich gehe zum Vater. Michael hat letzte Woche auch aus diesem Abschnitt gepredigt. Es ist gut, dass ich hingehe, denn ich sende euch den Geist. Und dieser Geist ist, wie Luther übersetzt hat, der Tröster. Das ist das gleiche Wort. Die modernen Übersetzungen sagen Beistand oder Sachwalter, wahrscheinlich auch eine genauere Übersetzung an dieser Stelle, aber es ist irgendwie doch das gleiche Wort und es macht auch ein bisschen deutlich, was Trost vielleicht hier bedeutet. Es geht nicht nur um das heile, heile Gänschen, sondern es geht um Gottes Gegenwart, die in meinem Leben das möglich macht, den nächsten Schritt zu gehen, den ich selbst nicht gehen könnte. Mein nächster Schritt, das ist ja auch der Schritt, zu dem Jesus mich einlädt und zu dem er mich durch seinen Geist befähigt. Und ich hoffe, dass wir viele von diesen Wundern des Geistes erleben werden in diesem Jahr. Dass Gottes Geist uns nahe kommt. Und das ist der Geist, der uns auch überführt, der uns von Sünde überführt, sagt das Neue Testament. Es ist der Geist, der uns auch traurig machen kann an den Stellen, wo das nötig ist. Und es ist der Geist, der uns tröstet an der Stelle, wo wir das brauchen. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt noch eine kurze Zeit haben, in der das Team noch mal nach vorne kommt und ihr könnt gerne jetzt schon mal kommen. Und in der wir uns noch mal auf diesen Gott und diesen Jesus einlassen, der uns mit seinem Trost verändern möchte. Ich weiß nicht, was für dich jetzt wichtig ist. Ich bin froh, dass die Menschen, die beten können, auch jetzt noch da sind. Vielleicht ist es gut, wenn du auch nach vorne kommst, wenn du Dinge festzumachen hast. Der Himmel kann schon hier auf der Erde anfangen, wenn wir uns auf Gottes Willen einlassen. Vielleicht fragst du dich nochmal, was heißt das für mein Leben ganz konkret? Wo muss ich Jesus neu in mein Leben einlassen? Wo ist bei mir Trauer, richtige Trauer? Wo ist bei mir Trost nötig? Lazarus wird hier getröstet. Ich will, bevor ihr jetzt anfangt, noch einen Gedanken sagen. Schön, dass ihr hier schon steht, aber der ist mir doch ganz wichtig. Diese Geschichte hat ja vor allen Dingen auch eine Botschaft. Entscheidend ist, was hier auf dieser Erde passiert. Dieser Mann hatte am Ende die Vorstellung und die Frage, kann man da nicht noch was machen? Und diese Geschichte enthält die ganz klare Botschaft, hier auf dieser Erde passiert es. Hier entscheidet sich, wie ich meine Ewigkeit verbringe. Hier entscheidet sich meine Beziehung zu Gott. Hier entscheidet sich, ob ich den Willen Gottes in mein Leben hineinlasse. Da, wo mir das leicht fällt und da auch, wo mich das erstmal traurig macht. Und es wäre schade, wenn heute jemand hier weggeht oder vielleicht jemand zuhört übers Internet und diese Entscheidung für sich nicht getroffen hat. Und auch das kann man jetzt tun, Jesus ganz bewusst in sein Leben einladen und ganz bewusst einsteigen in dieses Reich Gottes, in dem seine Liebe zählt und uns verändert. Danke.